Das Thema heute lautet unbekannte Glaubenshelden. Wisst ihr, wir kennen ja manche Leute so in der Bibel, da wird ganz viel geschrieben, die kennt fast jeder. Wenn ich fragen würde, kennt jemand von euch Mose? Sagen alle, jawohl. Kennt jemand von euch Paulus? Ja, den kennen wir auch. Aber da gibt es so einige Leute, die so manchmal gar nicht mit Namen sogar erwähnt werden, aber die unglaublich viel bewirkt haben. Und das liebe ich am Wort Gottes, dass Gott diesen Menschen eine Bühne gibt. Vielleicht anders als wir Menschen. Wir denken immer, der rote Teppich muss ausgefahren werden. Das kann oft eine Gefahr sein. Geschwister, wenn Leute so ganz stark im Fokus sind, für die müsst ihr besonders beten. Kein Mensch neigt so stark zum Stolz wie ein Prediger und ein Bibellehrer und ein Seelsorger, weil die fast schon manchmal einen Status haben wie Jesus selbst. Und da müssen wir aufpassen. Glaubt es mir. Es gibt so viele unbekannte Glaubenshelden auch in der Kirchengeschichte. Das wäre echt, das lohnt sich mal, da auch mal hineinzublicken. Es gibt auch Geschwister, die haben sich mal die Mühe gemacht. Und es wäre doch schön, wenn eines Tages, wenn wir nicht mal da sind, dass Menschen über uns etwas berichten können. Es geht ja nicht nur um uns, es geht darum, was Gott in dem Leben eines Menschen, in deinem Leben machen kann. Du persönlich bist im Blickfeld Gottes. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Aber er hat dich im Blick. Und er möchte mit dir Geschichte schreiben. Und zwar einmalig. Es gibt keine zwei gleichen Wege mit einem Kind Gottes. Wir haben alle dasselbe Ziel, hoffentlich. Eines Tages beim Herrn Jesus anzukommen und ihn Ehre zu bringen, indem wir viel Frucht bringen. Aber unsere Wege sind völlig anders. Es gibt manche Gläubige, da denkt man, sag mal, hat der Teufel die eigentlich rausgenommen aus seinem Angriffsfeld? Die werden so gut wie nie krank und da gelingt alles, die haben nie Streit in den Familien und so, ja? Und dann gibt es manche Familien, gläubige Menschen, die Jesus wirklich von Herzen lieben und man hat das Gefühl, die kriegen von morgens bis abends ständig Angriffe über Angriffe. Manche Menschen, die kennen das Krankenhaus so gut wie nie. Andere haben es fast schon als ihr zweites Zuhause. Weil wenn sie nicht dort sind, sind irgendwelche aus den Familien dort. Einige Menschen haben in ihrem Leben vielleicht eine Beerdigung erlebt oder zwei. Und andere sehen sich fast wöchentlich auf dem Friedhof. Und wisst ihr, die Frage ist, wie wir mit diesen ganzen schwierigen Lebenssituationen umgehen. Wir alle haben unser Kreuz zu tragen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber keiner kommt so ungescholten hier weg. Wir werden alle angegriffen. Wir haben alle unsere Probleme und Schwierigkeiten. Und vor allen Dingen hat Gott mit uns allen, mit dir und mit mir, auch so seine Probleme. Unbekannte Glaubenshelden. Und die erste Person, die ich dort nennen möchte, wenn das funktionieren würde, wäre auch schön, ist ein kleines, junges Mädchen, das gefangen weggeführt wurde. Die Geschichte lesen wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 27. Ich kann uns natürlich jetzt nicht alles vorlesen, ich werde nachher abschnittweise etwas dazu sagen. Aber was mir wichtig geworden ist, dass wir so eine kleine Information bekommen, was ist denn da passiert? Die Aramäer hatten vom Nordreich Israels einige weggeführt. Elisa heißt übrigens, Gott ist Rettung. Das ist ein wunderbarer Name. Es geht also Gott im Alten Testament um die Rettung der Menschen. Die Zeiten im damaligen 9. Jahrhundert vor Christus waren im Nordreich Israel sehr turbulent. Könige kamen und gingen, die meisten davon waren gottlos. Sie hatten einen schlechten Einfluss auf das Volk, das sich mehrheitlich von Gott abwandte. Umgebende Nationen bedrängten Israel und das Volk hungerte. Zu dieser Zeit lebt Elisa. Er ließ sich von seinem Gott gebrauchen, auch wenn ihm viele Menschen nicht zuhörten. Irgendwie ähnelt es unserer Zeit. Deshalb können wir auch viel von Elisa lernen. Gott gebraucht dich und mich in einer turbulenten und gottlosen Zeit, um sein Werkzeug zu sein. Es lohnt sich also, einen näheren Blick auf Elisa zu werfen. Wie kann ich als Jesusverkündiger die Botschaft der Rettung in einer gottlosen Welt leben und verkünden? Und darum sind diese Bibelstellen aufgeschrieben. Und deswegen solltest du sie lesen. Nicht nur das Neue Testament, gerade auch das Alte. Von diesen Geschichten lernen. Weil wir der Meinung sind, ja nur wir sind jetzt ganz schwer angefochten. Das stimmt nicht, Geschwister. Das stimmt nicht. Vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch ist ständig Terror. Und die Frage ist, wie sind denn die Gläubigen damit umgegangen? Eine Elisa, der lebte damals Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Es war alles andere als rosig, das wisst ihr. Es waren schwere Zeiten. Israel war geteilt nach Salomos Tod. Spaltete sich Israel in ein Nordreich mit 10 Stämmen und ein Südreich mit 2 Stämmen. Und da war ständig Theater, ständig Krieg, immer Probleme. Das Nordreich hatte durchgehend gottlose Könige und im Südreich war es ein bisschen besser, ab und zu mal ein paar gute, dann aber auch wieder Leute, die völlig gottlos handelten. Brüderkämpfe untereinander und schwierige Situationen. Und zu dieser Zeit wurde damals Israel von Naaman, den Heerobersten des Königs von Aram, ein Stück weit von der Wegführung mitgenommen. Die Aramäer haben dort Israeliten gefangen, weggeführt. Man könnte sagen, wie kann Gott das zulassen? Gott ist doch der Gott aller Götter. Die Aramäer haben doch den Götzen gedient. Und Gott lässt es zu. Warum? Guckt in eure Bibel. Weil Israel ungehorsam war. Und wenn du und ich dem Herrn nicht gehorchen, dann müssen wir auch die zweite Seite einer Medaille kriegen. Dann werden wir in Probleme kommen. Ich glaube, dass wir ganz viele Probleme in unserem Leben nicht haben, weil Gott es unbedingt will, sondern weil du und ich mit unserem dicken Kopf durch die Wand will und weil wir auf dem Herrn nicht hören. Viele Probleme, die wir haben, ich sage nicht alle, aber viele Probleme, die du und ich in meinem Leben haben, ist die Folge, weil wir dem Herrn nicht gehorsam sind. Der Herr zeigt uns Dinge, die wir bereinigen müssen, die wir in Ordnung halten müssen, und wir tun sie nicht. Und Gott hat lange Geduld, aber irgendwann ist auch Gottes Geduld mal am Ende. Und so war es hier auch bei Israel. Und wenn ihr das liest, diese Bibelstelle, da ist ein junges Mädchen. Obwohl es der Militäroberste Naaman war, der die Israeliten wegführte, war sie nicht nachtragend. Der Naaman hat die Israeliten dort weggeführt und auch dieses junge Mädchen. Jetzt könnte man doch denken, dieser Mann, ja, der wird ja nachher aussätzig. Und jetzt stellt euch mal, versetzt euch mal in die Lage dieser jungen Frau, heimatlos, weg, traurig, am Ende des, am Boden. Und jetzt ist der Leiter der ganzen Verantwortlichkeit dieser Not krank. Was würden wir machen? Wir würden sagen, Halleluja, Herr Jesus, du hast ihn gestraft, weg mit ihm. Oder? Dieses junge Mädchen denkt gar nicht daran, rachsüchtig zu sein. Welch eine Glaubensheldin. Was hättest du gemacht? Wenn ein Heerobester wie Naaman kommt, der reißt dich aus seiner ganzen Familie in ein fernes Land. Und du hast Not und Schwierigkeiten. Und dann wird dieser Mann krank. Der hätte einen Freudentanz wahrscheinlich gemacht. Du hättest wahrscheinlich gedacht, Herr, du hast die Gebete erhört, jetzt strafst du ihn. Können wir nicht lesen bei dieser jungen Frau. Dieses junge Mädchen handelte nach 2. Korinther Kapitel 1, 6. Und dort steht, wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt und gerettet werdet. Und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu tragen. Diese junge Frau hat in ihrer Not eine Aufgabe für sich erkannt. Und das ist oft der Schlüssel, in der Not nicht zu zerbrechen. Du kommst ins Krankenhaus, du kannst dich fürchterlich aufregen. Du kannst schimpfen, du kannst sagen, warum bin ich hier? Oder du kannst die Frage stellen, Herr, vielleicht ist hier jemand im Krankenhaus, der dich nicht kennt. Vielleicht hast du mich in dieses Krankenhaus geführt, dass dieser Mensch dich kennenlernt. Und plötzlich kann der Ort deiner Not umgedreht werden und Gott macht daraus einen Segensort. Gott führt uns oft in die Not hinein, weil er etwas vorhat mit uns. Dieses junge Mädchen hört, dass dieser Mann krank ist. Und wisst ihr, was sie sagt? In Vers 3, in 2. König 5. Ach, wäre mein Herr. Mein Herr? Naaman. Sie hat sich unter ihn gestellt. Sie sagte nicht irgendwie, wäre doch dieser komische Mann dort. Sie sagt, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Sie denkt an den Menschen, der ihr Schlechtes getan hat, und ist mit ihren Gedanken, nimmt sie diesen kranken Mann und möchte ihn vor den Mann Gottes stellen. Was für eine Frau, was für ein junges Mädchen, was für ein Herz. Sie denkt darüber nach und sagt, bei uns gibt es doch den Propheten, den Elisa. Und der lebt mit Gott. Und Naaman, wenn der da sein könnte, dann könnte er Heilung bekommen. Denkst du, wenn du in Schwierigkeiten bist, auch daran, die Not, die du hast, vor Gott zu bringen? Sie hat gesagt, wäre er doch vor Elisa, gleichbedeutend vor Gott. Elisa war der Prophet Gottes. Wo wollte sie Naaman haben? Vor dem Herrn. Sie wollte ihn vor einem Mann Gottes bringen, dass er ihn mit Gott in Verbindung bringt. Ja? Dieses Vor-Gott-Sein. Wisst ihr, was das Wahnsinnige ist? Weswegen ist sie eine Glaubensheldin? Bis auf Myriam, das lesen wir, die Schwester von Mose, in 4. Buch Mose, Kapitel 12. Und in Anordnung zum Aussatz, das lesen wir im 3. Buch Mose, Kapitel 12 bis 14, gab es keine Geschichte, wo Aussatz geheilt wurde. Und schon gar nicht außerhalb der Juden. Myriam war eine Jüdin. Gab es nicht. Welch ein Glauben. Diese junge Frau hat einen Glauben praktiziert, den es gar nicht gab eigentlich. Zu ihrer Zeit konnte Israel nur eine Situation erklären. Als Myriam und Aaron sich auflehnten gegen Mose und dachten, wir sind auch welche, da wird Myriam aussätzlich wie Schnee. Deswegen war es auch ein Zeichen, dass Gott am Wirken ist, wenn ein Aussätziger gereinigt wird. Israel wusste, das kann nur Jahwe. Als Jesus Aussätzige heilte, war das ein Zeichen, dass er selbst Jahwe ist. Denn nur Gott konnte Aussatz reinigen. Und diese Frau, die geht einen Schritt weiter. Die Aramäer waren nicht das auserwählte Volk Israel. Und da gab es schon mal gar keine Heilung von Aussatz. Da gab es überhaupt nichts. Aber sie glaubte daran. Das ist Glaube, oder? Hebräer 11, Vers 1. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Guck mal, und wenn du sagst, Herr, ich möchte im Glauben weiterkommen. Jetzt pass gut auf, das ist ein gefälliges Gebet. Ich sag's dir. Weißt du, was Gott nämlich macht? Er wird dich in Situationen führen, wo du nicht siehst. Anders kannst du nicht glauben lernen. Er führt dich in Situationen, wo alles ausgeht. Warum? Weil das Glauben ist. Das andere ist Sehen, das ist kein Glaube. Wenn du sagst, hey, ich möchte gläubiger werden, dann sagt der Herr, okay, dann führe ich dich jetzt in viele Nöte und ich führe dich in Situationen, wo du menschlich nie rauskommst. Und dann kommst du zu mir und glaubst daran, dass ich es schaffe und dann wird dein Glaube gestärkt. Anders läuft Glauben nicht. Alles andere ist kein Glaube. Wenn du siehst, glaubst du nicht. Brauchst du nicht zu glauben, oder? Deswegen ist dieser atheistische Spruch, ich glaube nur das, was ich sehe, die größte Dummheit, die es gibt. In dem Moment, wo du siehst, ist kein Glauben mehr nötig. Müsste ja das nächste Mal jemand sagen. Ich gucke da ganz dumm wahrscheinlich. Ich glaube nur, was ich sehe. Völlig falsch, was du da sagst, weil in dem Moment, wo du siehst, brauchst du keinen Glauben mehr, oder? Diese junge Frau, die werden wir wahrscheinlich in der Ewigkeit wiedersehen. Ich habe so viele Fragen. Du auch? Ich hätte ihr zum Beispiel gerne die Frage gestellt, sag mal, Wie hattest du über Naaman gedacht, als er dich mitgenommen hat, weg von der Familie? Und wieso konntest du ihn so lieb haben? Wieso hast du dir nicht den Tod gewünscht? Hat Gott dir etwas offenbart? Ist doch interessant, oder? So hat jeder Mensch seine Geschichte. Noch eine Frau im Alten Testament, die so gut wie kaum bekannt ist, die ganz wichtig ist. Josheba heißt, der Herr ist die Fülle oder der Herr ist Vollkommenheit. Ein wunderbarer Name, oder? Josheba, die Tochter des Königs Joram. Wir lesen etwas in 2. Könige. Ihre Mutter war Athalia, die Tochter Ahabs. Das lesen wir im 2. Könige, Kapitel 8, 18 und 26. Ahab war ein total gottloser König Israels. Und Athalia war sein Untergang. Und Josheba ist dort die Tochter von Ahab. Jetzt könnte man denken, bei so einem gottlosen Vater, bei so einer gottlosen Mutter, der wird aus dem Kind nie was, oder? Die wollten nichts zu tun haben mit dem Gott Israels. Dann könnte man sagen, ja, Josheba, die wird nie in ihrem Leben zum Glauben finden, oder? Ja, so denkst du vielleicht. Das ist eine Hoffnung für dich. Wenn du sagst, in der Familie meiner Cousinen und Cousins, sie sind alle total weg vom Glauben, die wollen vom Herrn Jesus gar nichts wissen. Ja, wunderbar. Dann holt Gott daraus eine Josheba raus. Gott hindert nicht der Unglaube der Eltern, um die Kinder zu erreichen. Das ist eine mutmachende Botschaft für alle jungen Leute, die darunter vielleicht leiden, dass ihre Eltern nicht mit dem Herrn Jesus unterwegs sind. Verzweifle nicht, junger Mensch. Gott kann aus dir einen Glaubensheld machen. Das hat er mit Josheba gemacht. Nachdem ihr Sohn Ahasja starb, also der Sohn Ahasja von der Athalia, der Sohn, ja, der Bruder sozusagen von Josheba, da brachte sie die gesamte Nachkommenschaft um, bis auf Joasch. Das lesen wir im 2. Buch der Könige, Kapitel 11 bis 3. Da steht, als Athalia, die Mutter von Ahasja, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, ließ sie die ganze königliche Nachkommenschaft umbringen. Warum? Sie wollte Königin werden. Die hätte ihre eigenen Kinder umbringen lassen. Tolle Mama, ne? Vielleicht sagst du, wenn du meine Mutter kennenlernen würdest, wenn du so einen Drache als Mutter hast, dann kannst du nie den Herrn finden. Ich glaube, gottloser als Athalia ist deine Mama nicht. Und trotzdem war Josheba eine Glaubensheldin. Das ist eine unglaublich mutmachende Botschaft heute, dass Gott in den dämonischen Haushalten Glaubenshelden rausbringt. Doch Josheba, die Tochter von König Joram und Schwester Ahajas, hatte dessen kleinen Sohn Joasch aus der Mitte der Prinzen, die getötet werden sollten, heimlich weggenommen. Sie hatte ihn und seine Amme in der Bettkammer versteckt und so vor Athalia in Sicherheit gebracht. 6 Jahre lang hielt sie ihn dann im Bereich des Tempels verborgen, während Athalia das Land regierte. Sieh mal, das ist unsere Aufgabe als Christ. Helfen, dienen, tragen, unterstützen, da sein, aufheben. Die Josheba, die hätte an sich denken können. Das war riskant. Die hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Wisst ihr, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann verlangt der Herr, dass wir volle Gas geben, ja? Und manche sagen, Christsein ist nur was für so schwache Menschen. Das ist was für einen alten Opi und eine alte Oma. Manche Männer haben mir gesagt, Christian, Christsein ist was für Weichlinge. Das ist für Hampelmänner, aber keine Männer. Dann sage ich, das glaube ich das Gegenteil. Ich glaube, Christsein ist nur was für wahre Männer, nicht für Hampelmänner. Weil wenn du Christ bist, dann kriegst du einen Gegenwind, den hast du davor in deinem Leben noch nie gekriegt. Du hast einen Feind, der ist so stark, da sind alle Männer, die noch so stark sind, kleine Läuse dagegen. Ja? Du hast den Satan als Feind, den Fürsten, den Oberfürsten. Christsein ist nur was für wahre Männer und wahre Frauen. Christsein ist Kampf, alles andere als Spaziergang. Sieh mal, Ihr Mann war der Priester Jojada. Das lesen wir in 2. Chronik 22, 11. Und das ist doch wunderbar. Sie hat keinen besonders guten Vater gehabt und eine total gottlose Mutter. Und was nimmt sie sich als Ehemann? Einen Teufelsanbeter, oder? Hallo, seid ihr da? Was war ihr Mann? Priester, ein Mann Gottes. Sieh mal, das ist doch herrlich, dass Gott aus den verkorkstesten Familien sich seine Werkzeuge rausholt. Sag nicht, mein Vater, meine Mutter sind gottlos und ich kann nichts dafür, weil ich auch gottlos bin. Doch, du kannst rausgehen. Du kannst zeigen, dass Gott lebt. Und du kannst seine Wege gehen. Josheba hat gemerkt, es ist wichtig, dass ich einen gläubigen Mann habe. Geschwister, wie viele gläubige junge Frauen haben ihr Leben auf Sand gesetzt, weil sie einen ungläubigen Mann geheiratet haben? Ich möchte euch das als junge Menschen nur sagen. Betet für euren Ehepartner. Ich habe immer gesagt, lieber für meine Kinder jemand, der arm wie eine Kirchenmaus ist, aber der Jesus über alles liebt. Das war immer mein Gebet. Wenn das passiert, ist für mich alles okay. Weil ich weiß, wenn eine Ehe auf diesen Jesus gegründet ist, dann kommen Stürme, dann kommen Schwierigkeiten. Aber diese Ehe ist unzerstörbar. Warum? Weil sie auf den Felsen gegründet ist. Eines Tages musst du als Vater gehen. Dann sind deine Kinder allein. Und deswegen ist das so wichtig, das gönne ich meine Kinder, dass sie schon während ich lebe, nicht auf mein Leben bauen, sondern auf Jesus. Weil der wird nie von ihnen gehen. Niemals. Und der hat die Allmacht, wo wir oft ohnmächtig sind. Und diese Josheba hat einen gläubigen Mann. Ist das nicht herrlich? Eine Glaubensheldin. Josheba suchte für Joasch das Haus Gottes als Schutzraum. Das lesen wir. Wo hat sie ihn verborgen? Im Bereich des Tempels. Sieh mal, das ist so wunderbar, dass diese Frau ihren Neffen im Haus Gottes bergt. Sie wusste, der Einzige, der meinen Neffen bewahren kann, ist nicht mein Mann, Jojada. Der Einzige, der meinen Neffe bewahren kann, ist Gott selbst. Und Gott wachte über Joasch. Wisst ihr warum? Was meint ihr warum? Wisst ihr, warum er über Joasch wachte? Weil die Segenslinie des Messias, laut 1. Chronik Kapitel 3, Vers 11 und 12, da war Joasch der Nachfolger der Segenslinie bis zum Messias. Jetzt passt gut auf. Hätte es Satan geschafft und Joasch wäre gestorben, gäbe es kein Messias. Warum? Weil die Segenslinie David unterbrochen wäre. Joasch war der einzige Nachkomme Davids, der noch am Leben blieb. Merkt ihr diesen brutalen Angriff des Satans? Wäre Joasch gestorben, wäre die Segenslinie unterbrochen. Merkt ihr, dass sie eine Glaubensheldin war? Josheba hat dafür gesorgt, dass die Segenslinie Jesu erhalten blieb. Kennt jemand von euch, hat jemand vorher Josheba gekannt? Ich glaube, sie ist vielleicht mit die wichtigste Frau in der Bibel. Ohne Josheba kein Messias. Merkt ihr, dass Gott so eine Frau, die kaum jemand kennt, selbst wir als Christen, die schon lange unterwegs sind, die unsere Bibel lesen. Ich weiß auch nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt. Ja? Aber wäre Joasch umgekommen, wäre es vorbei gewesen. Das war ein ganz dämonischer Angriff vom Satan. Und eine Frau, die unter einem gottlosen Vater und einer gottlosen Mutter wahrscheinlich auch litt, holt sich einen gläubigen Ehepartner und bewahrt den zukünftigen Messiaslinie. Ist das nicht herrlich, wie Gott wirkt? Ich glaube, dass wir in der Ewigkeit mit ihr auch mal sprechen werden, ja? Ich finde das großartig. Und dann gibt es noch jemand, den kaum jemand kennt. Ebed-Melech, wer kennt ihn schon, ja? Diener des Königs, ein wunderbarer Name. Er und 30 weitere Männer, die retteten Jeremia aus der Schlammgrube vor dem Tod. Nachzulesen in Jeremia, Kapitel 38, die Verse 4 bis 13. Israel war völlig im Götzendienst und diesen Mann Gottes, den wollten sie loswerden. Sie werfen ihn in einer Schlammgrube. Und dann kommt ein äthiopischer Kämmerer im Palast des Königs Zedekia und tritt vor dem König mit 30 Mann und sagt, wir möchten den da rausholen. Was meint ihr, hat Jeremia gebetet, als er in der Schlammgrube war? Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, was er gebetet hat, in Details. Es gibt ein Gebet, wo es so ein bisschen darum geht, dass man so vermutet, das ging so in diese Richtung. Vielleicht hat er das dort auch gebetet. Aber ich glaube, er hat gebetet, weil er ein Mann Gottes war. Und wenn ein Mann oder eine Frau Gottes in Not kommt, dann betet man besonders, oder? Wir gehen doch dann zu dem hin, der uns helfen kann. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Jeremia, waren da viele Gläubige um ihn rum? Nein, er war einsam. Einsam verlassen in einer Schlammgrube. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Vielleicht bist du manchmal wie Jeremia. Dass du denkst, ich will dem Herrn dienen, ich mache meinen Mund für ihn auf, ich versuche so gut es geht mit ihm zu leben und was ist der Dank des Herrn? Er schmeißt mich in eine Schlammgrube und ich bin kurz vorm Tod. Tolles Glaubensleben. Ist das manchmal nicht so? Ähneln wir nicht manchmal den Jeremia in der Schlammgrube? Und manchmal denken wir, ach, wenn jetzt doch der kommt würde oder der, und, aber da ist keiner. Und dann schickt Gott auch in unserem Leben einen Ebed-Melech, oder? Hast du das nicht oft schon erlebt? Dass als du dachtest, jetzt geht bei mir das Licht aus, in dieser Schlammgrube komme ich nie mehr raus. Und dann kommen irgendwo Menschen, wie Ebed-Melech, die holen alte Lumpen, binden die zusammen, ganz praktische Menschen, lassen das da runter und ziehen den Mann raus. Was meint ihr, was Jeremia gedacht hat, als der plötzlich da oben den Ebed-Melech sieht? Vielleicht hat er gesagt, Jeremia, wir kennen uns gar nicht so gut, aber ich will dich da rausholen. Ich glaube, in dem Moment, da hätte ich gerne ein Mikro. Jeremia, was sagst du jetzt? Das sind so Fragen, wenn ich die Bibel lese, die möchte ich den Jeremia gerne stellen, die Frage. Was hast du da gedacht, als du plötzlich Ebed-Melech siehst? Und Ebed-Melech, ist es dann zu verdanken, dass wir die anderen Kapitel des wunderbaren Propheten Jeremia haben. Jeremia ist nach seinem Tode erst einer der größten Propheten in Israel geworden. Davor wollten sie ihn am liebsten steinigen oder in der Schlammgrube. Aber heute, auch bei den Juden, ist Jeremia ein ganz hoch angesehener Mann. Für mich persönlich ist Jeremia einer der größten Propheten. Wisst ihr warum? Weil er wahrscheinlich einer der treuesten von allen war und er hat so gut wie keine Frucht gesehen. Und das ist schwer. Du bringst dich ein für den Herrn, du bringst dich ein, du denkst, jetzt muss ich mal was sehen und du siehst nichts. Ihr habt gestern wahrscheinlich einige, die in der Gemeindegruppe sind, da war ein junger Glaubensbruder, eine echte Geschichte, und der traf einen älteren Glaubensbruder und hat ihn erzählt und hat ihm ein Traktat gegeben von Jesus. Und da sagt der Ältere zu dem jüngeren Bruder, ja, lieber Bruder, so war ich auch mal früher. Ich habe das lange Zeit gemacht, auf der Straße Traktate verteilt und so. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, da kommt nichts, kein Mensch bekehrt sich. Und wir haben es dann einfach aufgegeben. Es hat nichts gebracht. Und dieser junge Mann, sein Herz brannte für Jesus, ja. Der hat gesagt, ach, ich bin aber dadurch zum Glauben gekommen. Damals vor 10 Jahren, an die und die Straße-Ecke. Da war ein älterer Mann, der hat mir als damals 12-Jährigen ein Traktat gegeben. Und mit diesem Traktat bin ich nach Hause gegangen und ich habe gelesen, dass ich Jesus brauche. Dass Jesus für mich da ist, dass es einen gibt, der meine Not kennt, der mit mir Gemeinschaft haben will, der mir alles vergeben will, der mit mir wie ein Freund durchs Leben geht. Und dann habe ich an diesem Abend mein Leben Jesus übergeben. Und es war zu verdanken, diesen alten Mann, der mir das Traktat gab. Und plötzlich ran die Tränen. Und der alte Mann sagte, mein Junge, das war ich. Und wisst ihr, deswegen lohnt sich das, dass wir auf die Straßen gehen. Wir sehen das manchmal nicht. Wir geben Menschen ein Traktat und die gucken vielleicht uns gar nicht an. Aber was weißt du denn, was passiert? Vielleicht ist das sogar zerknüttelt in sein Jackett 2, 3 Jahre und der Mann kriegt einen Herzinfarkt, liegt auf einer Barre mit diesem Sakko, was er vielleicht damals anhatte. Und plötzlich, kurz vor der Ewigkeit, zückt er das Traktat raus. Und in diesem Traktat steht, gib dein Leben, Jesus. Und dieser Mann sagt, Mensch, das habe ich doch damals bekommen. Und Herr Jesus, ich habe das gar nicht beachtet. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und der Mann geht in die Ewigkeit. Und es war dein Traktat, das ihn dazu hingeführt hat. Versteht ihr? Deswegen sollen wir nie aufgeben, immer auf die Straße gehen. Unsere Aufgabe ist zu sehen, nicht zu ernten. Wenn der Herr das schenkt, dass wir das sehen dürfen, ist das Gnade. Aber sehen, nur einfach sehen. Vieles wird die Ewigkeit einmal zeigen. Da kommen Menschen plötzlich und stupsen uns an. Hallo, kennen wir uns? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Wo denn? Wohlwort? Wohlwort? Samstag? Du hast gesungen. Jesus, mein Herr, wird immer mich lieben. Ich war gar nicht bei euch. Ich saß da irgendwo auf einer Bushaltestelle. Und plötzlich ist mir das Lied groß geworden. Ich hatte mich nämlich auch mal bekehrt. Und war gerade der Weg mit dem Bus, wollte ich gerade eine Überdosis Heroin mir das Leben nehmen. Und da hast du mir jetzt dieses Lied vorgesungen. Ich bin nicht hingefahren, um mir eine Überdosis zu geben. Ich bin nach Hause gefahren, habe meine alte Bibel gekramt, habe mich vor dem Herrn hingeschmissen, habe mein Leben nochmal neu den Herrn gegeben. Und er hat mein Leben gesegnet. Danke dafür, Christian. Und vielleicht wird er eines Tages das bei dir so sagen, versteht ihr? Deswegen müssen wir rausgehen. Ebed Melech kannte vorher wahrscheinlich auch kaum ein Mensch. Diesen Mann haben wir zu verdanken, dass Jeremia sein Lebenswerk zu Ende führen durfte. Gott hat diesen Mann gebraucht und 30 andere. Noch jemand. Oh, die Stelle liebe ich. Ein kleiner Junge. In Johannes 6, 9 steht, hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Dieser kleine Junge, der gab alles, was er hatte, in den Händen Jesu. Und der Herr Jesus vollbrachte damit ein großes Wunder. Vielleicht sagst du auch, ach Herr, ich habe 5 Brote und 2 Fische, aber... Vielleicht ist es manchmal so, dass du die Aufgabe siehst, du siehst die vielen Menschen und du sagst, ich kann nicht, ich bin nicht so gut, ich kann nicht so gut reden, ich weiß nicht so viel in der Bibel und so alles. Weißt du, das kommt doch nicht auf dich und mich an. Gib deine 5 Brote und 2 Fische, die lächerlich sind, 5000 Menschen ohne Frauen und ohne Kinder, wahrscheinlich 20.000. 5 Brote, 2 Fische und es werden noch 10 Körbe voll und 12 sogar, ja. Ich möchte dir das heute so sagen. Nimm diesen kleinen Junge, ist für mich ein Glaubensheld. Und glaub mir das, der ist vielleicht morgens früh aufgestanden mit seinem Vater und seiner Mama, ich weiß das nicht, mit wem er da war. Die hat ihm ein Lunchpaket gemacht, wie Mütter das so machen, ja. Und er dachte, wir werden da bei den Herrn Jesus mal ein bisschen zuhören, was er so sagt, dann werden wir noch was essen und fahren wieder nach Hause. Der hat doch im Leben nicht geglaubt, dass wir heute, über 2000 Jahre später, über diesen Jungen sprechen als Glaubensheld. Das ist Gott. Weißt du, wenn keiner mehr ein Pfefferling auf dich setzt und wenn du glaubst, das, was ich habe, Herr, das ist jämmerlich, dann sagt der Herr, gib mir das. Was denn? Das Wenige, gib mir das. Gott hat nie ein Problem, aus wenig viel zu machen. Der Mensch, du und ich, wir sind geschaffen, zum größten Adel, den es gibt, zur Ebenbildlichkeit Gottes. Der Mensch ist das Herrlichste, was Gott je geschaffen hat. Und wisst ihr, was das Material war? Staub. Wisst ihr, was Staub ist? Staub ist Materie im höchsten Zerfall, völlig bedeutungslos. Unbrauchbar. Und genau aus diesen, es gibt nichts Niedrigeres als das, da macht Gott das Größte, was es gibt. Das ist dein Gott. Vielleicht sagst du, mein Leben ist wie Staub. Er gibt es doch in seine Hand. Dieser kleine Junge, der hat alles richtig gemacht. Der hätte ja auch sagen können, naja, Jesus, wir machen mal so einen kleinen Deal. Also mein Vater und ich, wir brauchen auch noch ein Brot und den Fisch teilen wir. Ich gebe dir mal 3 Brote und einen Fisch. Steht das da? Er hat alles gegeben. Der hätte ja damit rechnen können, der Jesus ist das alles auf. Da haben wir gar nichts mehr. Die sind ganz schön weit weg gegangen. Wisst ihr, wenn Jesus Wunder tut, müssen wir etwas riskieren. Wir müssen riskieren, dass wir uns vielleicht auch blamieren. Kann sein. Stellt euch mal vor, der Jesus hätte die Brote genommen, gegessen und gesagt, danke Junge, du warst gut. Und nun geh mal nach Hause zu deiner Mama. Nein, das hat der Herr nicht gemacht. Jesus wartet darauf, dass du das Wenige, was du hast, ihm gibst. Vielleicht wartest du die ganze Zeit darauf, dass du ganz viel geben kannst. Dann kann ich dir nur sagen, dann wirst du ihm nie was geben. Du sagst vielleicht, ja, ich werde mit Jesus so richtig durchziehen die nächsten 4 Jahre, dann. Vergiss es. Jetzt komm, jetzt. Du sagst, du kennst mein Leben nicht, brauche ich nicht zu kennen, Jesus kennt dein Leben. Ja, aber ich habe so viele Schwierigkeiten. Damit hat Gott noch nie ein Problem gehabt. Fang nicht morgen und übermorgen, fang jetzt an, mit Jesus zu leben. Sag, Herr, es langt. Ich möchte auch Geschichte machen. Ich möchte für dich zur Ehre ein Glaubensheld werden. Mein kleines, erbärmliches Leben. Vielleicht sitzen hier Leute, die da sagen vielleicht, ja, ich bin ein bisschen auf Geschäft oder, keine Ahnung, ich arbeite, ich bin Hausfrau oder was weiß ich, was kann ich schon machen? Weißt du, wenn du dein kleines Leben mit all deinen Macken in die Hand Jesus gibst, du wirst Wunder erleben. Er wird aus deine 5 Brote und 2 Fische so viele Leute sättigen, dass du ohnmächtig wirst. Dieser kleine Junge ist für mich ein ganz großer Glaubensheld. Ich liebe diesen Junge. In der Ewigkeit, das habe ich schon oft gesagt in meiner Predigt, den will ich sehen. Ja? Nach dem werde ich rufen, nachdem ich den Herrn Jesus begrüßt habe. Ja? Den möchte ich unbedingt kennenlernen. Und dann einen Mensch, den wir auch so gut wie gar nicht kennen, weil er wahrscheinlich auch nicht so bekannt ist. Ich weiß nicht, warum das immer hier so hakt, aber mach mal bitte einen weiter. Und zwar, jetzt hat er sich aufgehängt. Da gibt es einen, und zwar der Neffe von Paulus. In Apostelgeschichte, Kapitel 23, die Verse 12 bis 30. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Vers 12 und Vers 30, ja. Das ist eine Situation, Paulus im Gefängnis und alles andere als schön, ja. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus da auch zum Nachdenken gekommen ist, ja. Er hat noch so viel vorgehabt und so, ist da im Gefängnis, hat wahrscheinlich auch gebetet. Damals war ja unter Rom, unter Nero, das Gefängnis auch ziemlich leicht. Nero war ein netter Mann, oder? Versteht ihr? Manche sagen, ja, früher da im Glauben, wenn du wüsstest, welche teuflischen Leute ich an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft habe, schlimmer als Nero bestimmt nicht. Paulus konnte unter Nero Christ sein. Du hast keine Ausrede. Du kannst nicht sagen, ja, ich wäre schon gerne Christ, aber wenn du bei uns zu Hause sein würdest, da ist der Teufel los. Mag sein, mag der Teufel los sein. Und trotzdem ist Jesus größer und stärker. Wisst ihr, wir erfahren das erste Mal in der Bibel, dass Paulus noch Familie hatte, zumindest eine Schwester. Denn ihr Sohn war es. Und dieser Neffe, der war ein Mann der Tat. In Apostelgeschichte 23, 16 steht, aber ein Neffe von Paulus, der Sohn seiner Schwester, hörte von dem geplanten Anschlag. Er machte sich sofort auf den Weg in die Burg und erzählte es Paulus. Er bekommt mit, Gott benutzt diesen jungen Mann. Er benutzt diesen jungen Mann, um zu seinem Onkel ins Gefängnis zu gehen. Wisst ihr, was mich fasziniert? Dieser Mann war Jude. Paulus war gehasst von den Juden. Und was will er denen sagen? Du, die wollen dich umbringen. Was hätte es für ihn bedeuten können, wenn das jemand mitbekommt, dass er petzt? Das war sein letzter Sprint zur Burg. Und trotzdem geht er. Was für ein mutiger junger Mann. Unter dem Einsatz seines Lebens möchte er seinen Onkel retten. Das ist Liebe. Im umgekehrten Fall haben wir das mal bei Abram und Lot. Lot, der Neffe, gottlos, kommt in Not und Abram ist sofort für seinen Neffe da. Und hier ist genau umgekehrt. Paulus, der Onkel, in Schwierigkeiten, sein Neffe hört, die wollen meinen Onkel umbringen, ich gehe dahin, mir egal, was es kostet, bringen Sie mich um, bringen Sie mich um. Solche Menschen brauchen wir, oder? Dieser Mann hat sein Leben riskiert. Er erzählte nur die Wahrheit und war verschwiegen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 23, 22. Der Kommandant schärfte dem jungen Mann ein, verrate keinen, dass du mir davon erzählt hast. Dann ließ er ihn gehen. Und er hat das auch nicht getan. Es war kein sensationslustiger Mensch. Es ging auch nicht um sein, dass er sagt, guck mal, wer ich bin. Ich habe den Paulus, meinen Onkel, rausgeholt und so. Nein, es war Liebe. Und Liebe berechnet nicht. Und Liebe ist es auch nicht interessant, ob Leute klatschen oder nicht klatschen. Liebe gibt einfach, so wie Gott auch das macht. Ich finde das so gewaltig. Mit diesem Spruch möchte ich enden. In Sprüche Kapitel 21, 1, da steht, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Wir haben heute etwas gehört von unbekannten Glaubenshelden. Ich hoffe, dass du dadurch neu erkannt hast, wie herrlich es ist, mit dem Herrn ein Leben zu führen. Eines Tages wirst weder du noch ich für immer hier sein. Wir werden irgendwann gehen müssen. Und dann ist die wichtige Frage, was hinterlässt du eines Tages? Wenn man 10, 20 Jahre nach deinem Tod von dir spricht, wo sind die Menschen gedanklich? In der Welt oder bei Jesus? Ich hoffe und bete, dass wir ein Leben führen, das Spuren hinterlässt, und zwar zu Jesus hin. Ich habe euch das schon mal gesagt, eine Geschichte zum Schluss für uns alle, für uns als auch als Ermahnung. Ein Mann war am Alkohol gebunden, hat sich oft vorgenommen, ich will davon frei werden. Und wie das so ist mit Süchten, man nimmt sich das vor, aber man bricht. Und eines Nachts steht der Mann auch auf, geht wieder in die Kneipe. Und eine gute Stunde später klopft es an der Tür der Kneipe und plötzlich steht sein Sohn vor ihm. Der Mann erschrickt und sagt, Sohn, wie hast du mich gefunden? Und sagt der Vater, das war ganz einfach, ich bin deinen Fußspuren gefolgt. Ich bete, dass keiner von uns solche Fußspuren hinterlässt, sondern dass wir Fußspuren hinterlassen, dass wenn wir nicht mehr da sind, und unsere Kinder und Enkelkinder und Verwandten in Gedanken unsere Wege gehen, dass wir sie direkt in die Arme Jesu leiten. Das ist mein Gebet. Das möge der Herr schenken in meinem und auch in deinem Leben. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Wenn wir können, stehen wir dazu auf. Wenn nicht, bleiben wir sitzen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du mit Menschen Geschichten schreibst. Menschen, die wir vielleicht vorher auch gar nicht kannten, in der Bibel, in der Kirchengeschichte oder in unserem Leben. Es ist so wahr, du machst Geschichte mit jedem von uns. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns vergibst, wo wir dir im Wege standen. Wo wir manchmal dachten, wir müssen erst was Besonderes anstellen, damit du uns gebrauchen kannst. Und so oft haben wir dadurch auch in unserem Alltag Möglichkeiten verpasst, Wunder zu erleben. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du ab jetzt unser Leben in deine Hand nimmst und dass du das Wenige und Erbärmliche, was wir dir bringen, benutzt, dass Menschen gesegnet werden. Und das wollen wir nicht tun, damit wir groß dastehen, sondern damit du verherrlicht wirst in alle Ewigkeit, weil du bist es wert. Wir lieben dich. Amen.